dieser Tage sagt bei irgendeinem Essen daheim meine Tochter, 11 Jahre, geht reiten. Wenn ich euch das jetzt erzähle, dann lasst ihr mich nicht mehr reiten gehen. So, Eltern, was denkt ihr, was kommt jetzt? Ich sage, bist du vom Pferd? Nee, so war es nicht. Aber eins der Pferde hat gesponnen. Also ich kenne das ja nicht, ich kenne die Materie nicht. Und hätte sich noch immer rumdreht, praktisch mit dem Hintern zu ihrer, und wozu? Ja, um auszuschlagen. Und ich sage, ja, und dann? Ja, sie ist weg, und dann muss man mit bestimmten Worten dem Pferd sagen, was es zu tun hat. Wer von euch reitet? Wer von euch kennt sich da ein bisschen aus? Werner? Doch, da. Was mache ich, wenn ein Pferd spinnt? Hä? Mhm. Wir als Jesus-Leute, wir sind auch immer wieder mal Angriffsziel. Der Feind, ihr könnt schon mal einsteigen, der Feind nimmt sich uns immer wieder auch zum Angriffsziel. Bild gesprochen, er dreht sich rum und will uns volle Kanne eine reinhauen. Ich rede vom Teufel. Aber wir können gegen ihn siegen. Und das ist wichtig, dass wir das wissen. Und heute möchte ich daran erinnern. Wir sind dazu da. Probieren wir mal. Cool. So schreibt der Paulus: Gott hat uns errettet, damit er in den kommenden Zeiten an uns erzeige oder sichtbar mache den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte in Christus Jesus. Und bevor wir jetzt einsteigen, wie der König Hiskia so einen Mega-Angriff abgewehrt hat, da können wir einiges von lernen, ist richtig interessant. Bevor wir das tun, zuerst, wenn wir zu Jesus gehören, sind wir gerettet. Sag mal, okay, gut. Aber wozu? Bloß damit wir in den Himmel kommen. So fromm, damit ich in den Himmel komme, gibt es ein Lied. Nee. Viel gigantischer. Wir sind gerettet, damit er in den kommenden Zeiten an uns seinen überschwänglichen Reichtum der Gnade sichtbar mache. Dazu bist du gerettet. Und ich. Weil der Vater im Himmel will an deinem Leben seine Gnade sichtbar machen, erzeigen. Nicht nur dir, sondern das sehen dann andere um dich herum auch, wie es dir geht. Wie du dein Leben checken kannst, wie du dein Leben in die Hand nehmen kannst. Und wie du mit Gottes Hilfe eine Gelassenheit, eine tiefe Freude, eine Zuversicht ausstrahlst. Dazu bist du gerettet. Wir sind nicht dazu bloß gerettet, damit wir in den Himmel kommen. Das ist sicher ein Part. Das ist zu wenig. Stell dir vor, du bist dazu da, dass er in deinem Leben handelt mit seiner überschwänglichen, das heißt mit seiner Mega-Gnade, die will er an dir sichtbar machen. Er will mit seiner Gnade in deinem Leben zugreifen, dich verändern, dir helfen, in dein Leben eingreifen, sich immer wieder erleben lassen. Ihr kennt das Bild, Ton und Töpfer, gell? Ja. Damit er sich an dir zeige und sichtbar mache, damit du selber merkst, wie er an dir handelt, wie er an dir sichtbar wird, dass du siehst an meinem Leben, boah, das hat Jesus gemacht. Ja? Er macht sich sichtbar an dir, dass du das selber merkst und deine Nachbarn das auch merken. Dazu bist du da. Dass er an dir handelt. Zu den Kindern Israel hat es Gott sehr ähnlich gesagt. Durch dich, meinen Knecht Israel, will ich mich verherrlichen. Gott hat zu seinem Diener Israel, dem jüdischen Volk, gesagt, ich will mich an dir verherrlichen. Das heißt, ich will in deinem Leben als Volk herrlich handeln, dass du mich als herrlich erlebst, wie herrlich ist der Herr. Dazu habe ich dich erwählt, sagt er zu Israel, damit ich mich in deinem Leben herrlich erweise, dass du mich herrlich findest und von mir begeistert bist und erfasst und staunend in Anbetung kommst. Und dass dadurch deine Nachbarvölker, Israels Nachbarvölker, merken, ihr habt einen lebendigen Gott. Und dass die Leute nach Jerusalem in den Tempel kommen und sagen, wir wollen euren Gott kennenlernen. Das ist ein herrlicher Gott. Geschwister, das ist mir sehr wichtig, dass wir jetzt das vorne hinstellen, bevor wir über Angriffe reden vom Feind. Wir sind dazu da, du bist dazu da, dass Gott seine ganze Güte, sein Erbarmen, sein ganzes gutes Wesen in deinem Leben für dich sichtbar macht. Denn dadurch strahlst du es in deine Umwelt aus. Das hat er mit dir vor und das tut er. Und da hat einer was dagegen. Wir gehen zu Hiskia. Wie hat er das gemanagt, wo er in einen Megakampf gekommen ist, ein Riesenangriff vom Feind? Ich lese Verse 1 bis 8. Nach solch treuem Verhalten, hört mal in diese Worte rein, nach solch treuem Verhalten, kam Sanherib, der König von Assur, zog heran gegen Juda, lagerte sich vor die festen Städte und gedachte, sie an sich zu reißen. Als Hiskia sah, dass Sanherib kam und willens war, gegen Jerusalem zu kämpfen, beriet er sich mit seinen Obersten und Kriegsleuten, ob man die Wasserquellen verdecken sollte, die draußen vor der Stadt waren, und sie stimmten ihm zu. Und sie versammelten sich, so versammelte sich viel Volk, und sie verdeckten alle Quellen und den Bach, der durch die Erde geleitet wird. Und sie sprachen, damit die Könige von Assur nur kein Wasser finden, wenn sie kommen. Hiskia wurde getrost und besserte alle Mauern aus, wo sie Lücken hatten, und führten Türme auf, baute draußen noch eine andere Mauer und befestigte den Milo an der Stadt Davids und machte viele Waffen und Schilde, Marder und Leoparden. Und setzte Hauptleute über das Kriegsvolk und sammelte sie zu sich auf den Platz am Tor der Stadt und redete ihnen zu Herzen. Der König redete ihnen zu Herzen und sprach, hört mal da rein, seid getrost und unverzagt, fürchtet euch nicht und verzagt nicht vor dem König von Assur, noch vor dem ganzen Heer, das bei ihm ist. Denn mit uns ist ein Größerer als mit ihm. Mit ihm ist ein fleischlicher Arm, mit uns aber ist der Herr, unser Gott, dass er uns helfe und führe unseren Kampf. Und das Volk verließ sich auf die Worte Hiskias, des Königs von Juda. Der König von Assur kommt, das ist kein Witz. Das heißt, sie haben absolut null Chance. Völlig null Chance. menschlich komplett aussichtslos. Was macht Hiskia? Zunächst sehen wir hier nach solch treuem Verhalten, was meint es? Es hat ja eine Vorgeschichte. Hiskia hatte einen schrecklich gottlosen Vater, der ja auch König war. Dieser Vater, der hat im Volk auch Kinderopfer gebracht. Seinen eigenen Bruder, Hiskias Bruder, wurde als Kinderopfer gebracht. In Israel. Er hat einen Tempel zugeschraubt und lauter solche Dinge. Hiskia kam an die Macht mit 25, als der Vater verstorben ist. Er hat zuerst den Tempel geöffnet, hat den Tempel gereinigt, einen Gottesdienst hergestellt, hat das Passahfest gefeiert und Gott hat offensichtlich eine Bekehrung anerkannt. Völlig offensichtlich, das ist die Vorgeschichte. Hiskia ist gelungen, das Volk zurück zu Gott zu bringen. Das ist eine Hammer-Story, lest mal ab 29, ab Kapitel 29, nicht jetzt, ja, daheim dann. Also, Gottes Willen pur und Gott hat bestätigt den Neuanfang im Volk und dann heißt es jetzt nach solch treuem Verhalten, kommt Krieg. Versteht ihr den Zusammenhang? Was? Dann hätte er sagen können, ja wie, ist das jetzt die Belohnung dafür, dass ich mich so einsetze? Wir kommen zu Gott zurück und statt dass jetzt der Segen fließt, kommt der assyrische König und macht bei uns Fleischwolf. Kennt ihr solche Gedanken, wenn wir in eine Not kommen, wenn wir in eine Krise kommen, dass wir sagen, ja, was habe ich jetzt falsch gemacht? Das menschelt, gell? Und denken wir haben es falsch gemacht, Gott möchte uns eine reindrücken, möchte uns eine reinwirken, hat was gegen uns. Und wir sehen hier beim Hiskia komplett daneben. Das hat überhaupt beim Hiskia nichts damit zu tun. Es geht um was anderes. Gott lässt hier eine Prüfung durch. Er lässt eine Krise zu. Er gestattet eine Krise. Nicht, weil sie was falsch gemacht hätten, sondern jetzt wozu? Damit sich Gott als herrlich erweisen kann. Geschwister, das ist wichtig in unserem Leben. Wenn wir in Krisen kommen, in Notsituationen, die ich auch sehr gut kenne, dass wir da nicht sagen, ist jetzt das die Belohnung für mein Frommsein, für mein Christsein, Mitarbeiter der Gemeinde und so weiter. Wir suchen eine Schuld an uns, warum er uns irgendwie, sondern wir sagen, stopp! Ich bin Kind Gottes. Ich habe Vergebung meiner gesamten Schuld durch Jesus am Kreuz. Und wenn er jetzt eine Krise zulässt, dann ist es dazu, dass er sich in meinem Leben verherrlichen will. Dass er jetzt zeigen will in meiner Not, dass er mich irgendwie durchbringt und die Sache gut rausführt. Wenn wir es schaffen, diesen Schritt zu gehen, dann vielleicht zu sagen, Jesus, ich habe gerade keine Dunst, wie das hier wieder werden soll, aber ich glaube dir es, dass du jetzt in dieser Situation dich verherrlichen möchtest. Und ich bin gespannt drauf, ich versuche darauf zu vertrauen, du machst es jetzt irgendwie. Er macht das Nötige, was zu tun ist. Er berät sich mit seinen Mitarbeitern. Das fällt bei Hiskia immer wieder auf. Er berät sich ständig mit Mitarbeitern. Er ist ein Teamworker. Und er tut das Menschenmögliche. Er baut den Hiskia-Tunnel. Ich weiß nicht, ob jemand schon durchgelaufen ist. Den gibt es immer noch in Jerusalem. Er hat einen Tunnel gegraben, um eine Quelle von außerhalb der Stadtmauer durch den Felsen in die Stadt hineinzuführen. Kann man heute noch durchlaufen. Er baut eine weitere Mauer um die Stadt herum, die sogenannte Breite Mauer. Die hat man heute ausgebuddelt in der Altstadt. Die gibt es also auch noch. Er tut es Menschenmögliche, aber dann fokussiert er das Volk auf die geistliche Identität. Und das nehmen wir uns nochmal her, wir haben das vorhin schon gehört. Ich lade euch ein, dass ihr mal mitlest, wer möchte. Seid getrost und unverzagt, fürchtet euch nicht vor dem König von Assur, denn mit ihm ist ein größerer als mit uns, ist ein größerer als mit ihm, danke, Sie sind dabei. Mit ihm, soll das heißen, ist ein fleischlicher Arm, aber mit uns ist der Herr unser Gott, und jetzt, dass er uns helfe und führe den Kampf. Das Volk hat selbstverständlich die Hosen voll, ist doch klar. Jetzt haben sie alle äußeren Vorbereitungen getroffen und jetzt sagt der Hiskia, wisst ihr was, das können wir eigentlich alles vergessen, was wir gerade vorbereitet haben. Unsere einzige Chance ist, mit uns ist ein Größerer als mit ihm. Und er ist mit uns da dazu, damit er uns helfe. Ja, das ist genau dieser Blickwechsel. Wir haben ein mega Problem an der Backe, ist hoffnungslos. Es ist echt aussichtslos, Gesundheit. Aber wir haben den Größeren mit uns und er ist nicht nur einfach passiv hier, er wird sich hier erweisen als der, der hilft. Unser Gott, der Gott Israels, ist mit uns, weil er sich sichtbar machen will, auch vor den anderen Völkern, um eben gerade zu zeigen, er ist Gott und nicht der Gott der Assyrer. Im Neuen Testament gibt es einen ähnlichen Text im 1. Johannesbrief am Schluss, 1. Johannes 4, 4, Kinder, ihr seid von Gott und habt jene überwunden, denn der, der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Wir haben unser Leben, ich hoffe wirklich alle, wir haben unser Leben Jesus Christus anbefohlen. Wir haben ihn drum gebeten, komm in mein Leben. Und dann ist er in unser Leben gekommen, Gestalt seines Heiligen Geistes, lebt Christus in uns. Und weil er in dir lebt, ist in dir ein Größerer als der, wo in dieser Welt Chaos und Übel stiftet. Versteht ihr? Ist wichtig. Wir brauchen biblische Lehre. Nochmal, der in dir ist, wenn du Jesus gehörst, wenn Christus in dir lebt, ist er in deinem Leben. Und Christus ist weit stärker und größer und mächtiger als der Teufel, der in der Welt sein Unwesen treibt. Also die geistliche Identität einnehmen. Fiese Methoden des Feindes. Ich lese das jetzt nicht vor, ich erzähle das, Sie können das dann nachlesen. Tatsächlich kommt dann der Feind und zieht vor die Stadtmauer von Jerusalem. Oben da stehen die Israelis, haben die Hosen voll und unten steht das riesige Heer der Assyrer. Was tun die? Sie kämpfen nicht gleich mit Waffen. Die machen jetzt einen psychologischen Krieg. Und zwar brüllen die jetzt zur Mauer rauf, zu den Israelis brüllen sie, lasst euch von dem Hiskia nicht veräppeln, der führt euch an der Nase rum, der verführt euch, der Hiskia, der weiß genau, ihr habt keine Chance, der Hiskia, der führt euch in den Tod. Boah. Sie brüllen weiter rauf. Guckt doch mal uns an. Alle Völker, die wir angegriffen haben, haben alle verloren, sind alle untergegangen mit Elend und Tod. Ach, was meint denn ihr? Was habt ihr für einen Hochmut und für eine Dummheit zu meinen, ihr würdet gegen uns gewinnen? Krass, oder? Das ist wie wenn der Teufel zu dir sagt, was willst du eigentlich? Ich habe dich in der Hand. Ich habe so viel Macht, dass ich in deinem Leben dies und jenes und dieses und du tun kann. So ähnlich ist es. Dann ist die Frage, was tun wir? Wer sind wir? Weiß ich, wer ich bin durch Jesus? Nein, mit mir ist ein Stärkerer, der Größere. Reduziert auf das menschlich Mögliche. Ihr kriegt es nicht hin. Du mit deiner Macht kriegst es nicht hin. Ihr als Soldaten habt keine Chance gegen uns. Und haben die auch noch recht, ne? Sie haben ja recht. Und sie spotten letztlich den Gott Jerusalems. Sie spotten über den Gott Jerusalems. Nun setzt er noch eins drauf. Er schreibt einen Brief der Hiskia bekommt, und da kommt nochmal das ganze Boshafte rein. Wir sehen, es ist noch keine Waffe in Gebrauch, es ist die psychologische Waffe. Nur mal nebenher, die meisten Kämpfe, die du und ich, die wir mit in unserem Glaubensleben haben, sind nicht fassbare Kämpfe, sondern das sind hier oben die Kämpfe. Glaubst du das? Die meisten Kämpfe, die wir haben in unserem Glaubensleben, oder Feinde uns angreift, laufen im Kopf. So hier auch. Deswegen ist wichtig, dass wir den Feind kennen. Ich sage einiges dazu. Ich möchte ihm nicht die Ehre geben, dass ich zu viel über ihn rede. Aber wenn eine Fußballmannschaft zum Beispiel gegen eine wichtige andere Fußballmannschaft ein Spiel hat, dann gucken die vorher denen ihre Spiele an. Wisst ihr, ne? Und dann gucken sie, wie spielen die, was haben die Spieler für Fähigkeiten, was haben sie für eine Aufstellung, um dann die Schwächen der gegnerischen Mannschaft zu entdecken und nachher für sich auszunutzen. Und deswegen ist wichtig, dass wir ein gewisses Wissen über den Teufel haben. Dass wir wissen, wie der schafft. Ich nehme dazu eine Stelle aus Offenbarung 12. Hier wird er beschrieben als der große Drache, die alte Schlange, Satan, Teufel. Das sind ja die Namen, die für ihn gebraucht werden. Teufel ist übersetzt das griechische Wort Diabolos, das Neue Testament ist in Griechisch geschrieben, und heißt Durcheinanderwerfer. Diaballo, durch, und ballo, ballein ist werfen, kommt unser Ball her. Der Durcheinanderwerfer. Und was macht dieser Typ? Er ist ein Verwirrer. Er schafft Verwirrung. Und Verwirrung schafft ja Unsicherheit. Man weiß nichts genau nicht. Es wird Wahrheit mit Lüge vermischt, richtig mit falsch. Was scheinbar schlecht oder gut ist, wird vermischt und es entsteht Angst. Angst ist ein wesentliches Ziel von ihm. Und er strebt eine Lähmung an, dass wir keine Kraft haben, Dinge in unserem Leben mutig anzupacken. Das sind Methoden von ihm. Frust, Entmutigung, Zweifel. Und er wird auch genannt der Verkläger der Brüder. Der Verkläger der Brüder und Schwestern. Er macht uns schlecht. Kennt ihr die Gedanken? Wenn wir Fehler machen und in unserem Kopf geht es dann los und wir machen einen so einen Fehler, wie wir wieder versagt haben. Und eigentlich hätten wir es doch schon gelernt haben sollen. Wir wissen doch genau, wie doof das war und wie schlecht wir sind, wie böse Christen. Und Gott mag uns jetzt nicht mehr. Und jetzt kann er uns nicht mehr segnen. Und dann geht diese Spirale. Kennt ihr die? Das ist der Ankläger. Das ist der Feind. Bitte. Wenn du dich dabei entdeckst, wie du an deiner Schuld leidest, zuerst zu Jesus gehen. Jesus, danke. Du hast am Kreuz meine Schuld bezahlt. Auch das, was ich jetzt hier verkackt habe, du hast am Kreuz für mich bezahlt. Und ich glaube dir das. Auch damals war meine Schuld dabei. Danke. Halleluja. Und dann wird normalerweise die andere Stimme schon leiser. Und wenn nicht, wenn weiter diese Beschuldigung, die Anklage in deinem Kopf ist, dann jag den weg. Wir kommen nachher noch drauf. Bitte, wir müssen gewisse Dinge über den Feind kennen. Er wird dann auch noch genannt der Verführer. Das ist ein wesentlicher Begriff, der Verführer. In der Offenbarung wird er dann mehrfach so benannt als der, der die Welt verführt. Was tut er? Er tut von allem Guten wegführen. Von allem Guten. Nicht nur von Gott wegführen, er tut auch von allen guten Lebensordnungen, auf denen unser Leben fundiert. Ja? Wie ein gutes Leben funktionieren kann, tut er wegführen, ablenken, wegführen von dem Guten, eigentlichen, wie Leben gelingen kann. Das ist sein Ziel, sowohl von Gott als auch von unserem Leben her. Aber wir gehen jetzt weiter zum Hiskia. Was macht denn der gute Mann? Müsst ihr mal parallel lesen, das könnt ihr dann zu Hause. Hiskia nimmt den Brief und geht in den Tempel. Er wird ja voll angegriffen. Er nimmt den Brief und geht in den Tempel. In den Tempel gehen war damals zu Gott gehen. Das Haus Gottes ist die Wohnung Gottes. Er ging damit zu Gott. Was tut er dort? Er nimmt seine Position ein. Er betet und spricht mit dem Gott Israels. Er sagt praktisch damit, du, das ist nicht mein Volk, was hier angegriffen wird. Es ist dein Volk, was angegriffen wird. Ich bin dein Diener als König. Du bist der Gott und eigentliche König Israels. Er nimmt seine geistliche Position ein. Er schüttet sein Herz vor Gott aus. Seine ganze Angst schüttet er aus. Und dann lesen wir diesen großartigen Satz: Damit alle Königreiche auf Erden erkennen, dass du Herr allein Gott bist. Seht ihr wieder, um was es letztendlich geht? Das hat der Hiskia kapiert. Es geht nicht nur darum, dass sie jetzt weiterleben und nicht alles so schlimm wird, sondern es geht um was komplett anderes. Sein Gebetsziel. Und wo er das verstanden hat, dass Gott gesagt hat, ich will mich durch meine Diener Israel verherrlichen. Und darum betet er und sagt, verherrliche jetzt dich in dieser Not. Damit die Völker drumherum erkennen, dass du der lebendige Gott bist. Wie beten wir, wenn wir in Not sind? Da gucken wir oft nur auf unsere Schmerzen, auf unsere Probleme mit Versicherungen, mit Nachbarn, mit Arbeitskollegen, weiß ich nicht. Was wäre das, wenn wir in die Richtung denken würden, zu sagen, Jesus, verherrliche dich jetzt in der Situation, dass du da richtig groß rauskommst. Und das andere erkennen, dass du der Herr bist in meinem Leben. Übrigens keine Sorge, wenn wir so beten und denken, wir kommen da überhaupt nicht zu kurz dabei. Du kommst nicht zu kurz, wenn du so betest. Er wird dich segnen, er wird dich durchbringen. Vielleicht anders, als du denkst, aber er bringt dich durch, er wird dich so segnen, er wird in deinem Leben sich herrlich machen für dich und deine Nachbarn. Wir schließen. Sehr gut, bitte gucken. Ich erinnere noch mal daran, im geistlichen Kampf, da stehen wir alle, mal mehr, mal weniger, weil der Feind verhindern will, dass Jesus sich in unserem Leben herrlich macht. Weil der Feind weiß, wenn Jesus sich in deinem Leben herrlich macht, dann bist du in dieser Welt ein Licht. Und dann werden andere Menschen durch dich zu Jesus finden. Das will dann natürlich nicht, deswegen hindert er dich. Also nicht immer gleich denken, wenn eine Gefahr kommt, wenn eine Krise kommt, du hättest was falsch gemacht, kompletter Kacke. Das ist schon wieder das Denken des Feindes. Das ist schon wieder das Denken vom Feind. Er will dir schlecht machen. Ja? Er will dich reindrücken irgendwo. Nee, sondern Jesus will sich in deinem Leben verherrlichen, der Feind hindert dran und dann stehst du hin, machst es, wie Jakobus sagt, unterstellt euch Gott, unterstellt euch Gott. Und widersteht dem Teufel, dann flieht er von euch. Jakobus 4,7 ist für mich eine Kernstelle. Empfehle ich auswendig zu lernen. Wenn du in eine Not, in eine Krise kommst, wenn du merkst, hier geht geistlich irgendwas ab, hier stimmt was nicht, dann unterstell dich Jesus. Sag, Jesus, ich gehöre dir. Jesus, ich stehe unter deiner Macht. Ich will unter deiner Herrschaft stehen, Jesus. Du bist der King in meinem Leben. Kein anderer hat Zugriff auf mein Leben als alleine du. Das gehört immer wieder dazu. Und dann, wenn wir diese Stellung wieder eingenommen haben, versichert haben, kannst du sagen, Satan, im Namen Jesu, verschwinde. Und er geht. Aus deinen Gedanken. Und das habe ich nachgeguckt, jetzt bei der Vorbereitung von der Predigt, da steht wirklich fliehen. Da steht nicht bloß, der geht, oder der verlässt dich, weißt du, Feind, da steht echt folgen, also fliehen. Ob wir dann Teenager sind, oder 80-Jährige, wenn wir Jesus gehören, und wir dann in so einem Moment das nochmal befestigen. Jesus, ich stehe unter deiner Macht. Du bist mein Herr. Ja? Wenn Satan im Namen Jesu verschwindet. Dann hast du als Teenager und als 80-Jährige die Macht über den Feind. Im Namen Jesu. In seiner Autorität. Er lebt ja in dir, ne? Und in seinem Auftrag kannst du dann den Feind wegjagen. Ich möchte gern beten. Jesus, danke, dass du uns dann nicht alleine lässt, wenn der Feind uns eine reinwirken will. Danke, dass wir in deinem Namen sowieso stärker sind als er. Und er hat Angst vor deinem Namen und wir sind in deinem Namen zu Hause. Und danke, dass du uns nicht loslässt. Danke, dass du dran uns erinnerst, dass wir in deinem Namen Sieger sind. Danke, dass wir das lernen dürfen, Stück für Stück. Danke für deinen Heiligen Geist, der uns das lehrt und erinnert und ermutigt, es zu tun. Du bist der Herr aller Herren und der König aller Könige. Und mach weiter, dass du dich in unserem persönlichen Leben und in unserem Leben als Gemeinde dich verherrlichst. Amen.